So, liebe Geschwister, heute ist ja der große Tag, da wird ja eine neue Bundesregierung gewählt. Man möchte die Menschen aufrufen, wählt Jesus Christus, aber es wird wohl nicht gehört werden. Ich möchte die Stunde beginnen mit einer Quizfrage. Es gibt auch was zu gewinnen, ich möchte jetzt keine Reklame machen, einen leckeren, gesunden Eiweißriegel. Den kann man also gewinnen, derjenige, der als erstes die Antwort A, B oder C ruft, der kriegt diesen Riegel. Aber vorher die Frage. Die Frage lautet, wem ist ein Bundestagsabgeordneter unterstellt? A, der Partei, B, dem Staat oder C, dem Gewissen? Gewissen, C. Hey, Wilhelm, du bist gut. Aber nicht alles auf einmal essen und nicht vor Mittag. Das Thema ist also das Gewissen. Und das ist tatsächlich so, dass ein Bundestagsabgeordneter nach seinem Gewissen handeln und entscheiden soll. Ob das heute noch ist, weiß ich nicht. Wir möchten uns also mit dem Gewissen beschäftigen. Was ist das Gewissen? Woher kommt das Gewissen? Damit möchten wir uns heute auseinandersetzen. Das Gewissen ist zunächst einmal ethisch begründetes Bewusstsein von Gut und Böse. Das heißt, das Gewissen sollte jeder Mensch in sich tragen und das Gewissen sagt dem Menschen, was gut, was böse, was richtig, was falsch ist. Jetzt wissen wir ja, dass das Gewissen, ich möchte mal so sagen, dehnbar ist. Das Gewissen kann betäubt werden, das Gewissen kann geschärft werden. Es gibt Menschen, die haben überhaupt kein Gewissen mehr. Und damit möchten wir uns mal auseinandersetzen. Ich habe zunächst einmal drei Ansichten von verschiedenen Gruppen. Einmal aus der ethischen Sicht, dann aus der religiösen Sicht und aus der Sicht der Philosophie. Zunächst aus der ethischen Sicht. Das Gewissen also. Es drängt aus ethischen, moralischen und intuitiven Gründen, bestimmte Handlungen auszuführen oder zu unterlassen. Entscheidungen können als unausweichlich empfunden oder mehr oder weniger bewusst im Wissen um die Voraussetzung und denkbaren Folgen getroffen werden. Unterm Strich eine Verantwortung. Das heißt, jeder Mensch hat eine Verantwortung und dazu soll das Gewissen auch dienen, dass er dieser Verantwortung gerecht wird. Aus religiöser Sicht, die Auffassung von der theozentrischen Ethik ist, dass der richtig handelt, der nach dem Willen Gottes handelt. Christliche Ethik spricht von dem Gewissen als Ausdruck der personalen Verantwortung des Menschen vor Gott. Also auch hier wieder aus religiöser Sicht hat das Gewissen eine Verantwortung. Und die Philosophie ist ja eine menschliche Weisheit, aber hier steht, das Gewissen wird im Allgemeinen als eine besondere Instanz im menschlichen Bewusstsein angesehen, die bestimmt, wie man urteilen soll und die anzeigt, ob eine Handlungsweise mit demjenigen übereinstimmt, beziehungsweise ohne eine ethische Orientierung bleibt das Gewissen leer. Ohne Verantwortung ist das Gewissen blind. Das Interessante ist, alle drei Gruppen bestätigen, dass der Mensch ein Gewissen hat. Und alle drei Gruppen, die es so in der Welt gibt, sagen und bestätigen, dass man eine Verantwortung hat, und zwar mit seinem Gewissen. Dass man etwas mit seinem Gewissen vereinbaren muss, eine Handlung, eine Tat oder sonst etwas. Wir wissen, dass das Gewissen, ich möchte mal sagen, erlernbar ist oder verlernbar ist. Kinder, da kommen wir gleich noch zu, die zum Beispiel in verschiedenen Ländern als Kindersoldaten ausgebildet werden, gibt es ja leider, haben kein Gewissen. Ihm wird beigebracht, wenn du den oder den tötest, ist das gut. Und wenn sie jetzt Menschen töten, die eine andere Glaubensansicht haben oder was auch immer, haben sie danach kein schlechtes Gewissen, das ist für sie in Ordnung. Das heißt also, wir müssen wissen, woher kommt das Gewissen und was hat es auf sich. Da müssen wir ganz zurückgehen. Ich bin immer wieder erstaunt, dass alles mit dem Garten Eden anfängt. Egal, was wir heute haben, es fängt alles mit dem Garten Eden an. Und zwar aus dem 1. Mose, Kapitel 2, den Vers 9. Wir wissen ja die Begebenheit. Da heißt es, und Gott der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Also der Baum der Erkenntnis wuchs auch im Garten. Und wir wissen, dass sie davon nicht essen sollten. Gott hat es ihnen verboten. Kapitel 3, Vers 5. Diese Begebenheit, da sagte die Schlange zur Frau ab Vers 4, keineswegs werdet ihr sterben, also wenn sie davon nehmen sollten, Gott hat es ihnen verboten, sondern Gott weiß, dass ihr an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werdet und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und in Vers 22 aus dem gleichen Kapitel. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und da wird er daran gehindert, noch vom Baum des Lebens zu nehmen. Das heißt also unterm Strich erstmal, das Gewissen ist durch ein Fehlverhalten der Menschen vor Gott erst entstanden. Das Gewissen gab es vor dem Sündenfall noch nicht. Da war alles in Ordnung. Da gab es kein Böses. Da gab es nur Gutes. Und dadurch, dass der Mensch versagt hat, gegen Gott gegangen ist, hat also von diesem Baum des Guten und des Bösen gegessen, obwohl Gott es ihnen verboten hat, ist das Gewissen erst entstanden. Dann haben sie erkannt, es gibt Gut, es gibt Böse. Das Böse war vorher schon da. Der Teufel, wir wissen, dass der Teufel immer versucht hat, gegen Gott zu gehen. Das Böse war da. Nur der Mensch hat mit diesem Bösen nichts zu tun gehabt. Er war im Garten Eden abgeschirmt. Alles durften sie machen, aber dieses eine durften sie nicht von diesem Baum der Erkenntnis nehmen. Und sie haben es doch getan und dadurch ist die Sünde in die Welt gekommen und das Gewissen des Menschen ist geboren worden. Ich möchte es einmal so sagen. Dann gibt es Stimmen, die sagen, das ist alles Unsinn. Das Gewissen gibt es so nicht. Das Gewissen ist eine Erfindung der Juden. Man möchte ja immer den Juden alles anhängen, egal was ist, sind die Juden in Schuld gewesen. Wir wissen auch, dass die Juden die ganzen Jahrhunderte, Jahrtausende immer wieder verfolgt wurden, als das Volk Gottes für alles gerade stehen mussten und büßen mussten. Und es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, es gibt kein Gewissen, es ist alles gut. Der Mensch kann tun und machen, was er will. Das ist ganz normal. Er braucht kein schlechtes Gewissen zu haben. Die Juden haben das erfunden, um dem Menschen halt ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich möchte mal eine längere Ausführung eines Rabbiners vorlesen. Der hat natürlich die Sichtweise aus dem Alten Testament, aber ich denke, das ist sehr interessant, was uns da vorgestellt wird. Einfach mal die Ausführung von dem Rabbiner Achichai Apel heißt er. Er sagt dazu, seit eh und je gibt es Diebe auf der Welt. Früher schien es manchmal eine Art Beruf zu sein. Ein Beruf, den Menschen in Not und ohne Bildung ausübten, die durch persönliche Umstände in diese Welt der Kriminalität gerutscht waren. Heute hört man mehr und mehr von Präsidenten, Ministern, Manager und Religionsführer, die sich im Laufe ihrer Amtszeit haben korruptieren lassen. Sie waschen Geld, hinterziehen Steuern, überweisen öffentliche Gelder an Verwandte. All das sind Delikte, deren materieller Umfang und deren öffentliche Bedeutung bei Weitem schlimmer sind als das Stehlen eines Radios aus einem parkenden Auto. Das sagen sich viele und tun es den Großen nach, nur im kleinen Stil. Was führt einen Menschen zum moralischen Niedergang? Und wie kann man das ändern? Was treibt jemanden dazu, eine für die Gesellschaft schlechte Tat zu verüben, obwohl er selbst Kleidung und zu essen hat, vielleicht sogar gut situiert ist? Wir sehen, dass vor seinen Augen eine wirtschaftliche Versuchung stand und ihn blendete, so dass er nicht mehr rational abwägen konnte. Es handelt sich hierbei nicht um einen psychisch problematischen Zustand, der es dem Einzelnen in diesem Augenblick unmöglich macht, eine ausgewogene Entscheidung zu treffen. Nein, der Mensch hätte durchaus auch einen anderen Weg wählen können. Er selbst muss sich entscheiden, keinem anderen kann er die Schuld für seine Tat geben, weder seiner Umgebung noch seinem Elternhaus. Und da wird aus dem 5. Buch Mose zitiert, Kapitel 30, Vers 15. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute, der Tod und das Böse, schreibt die Tora, schreibt er hier. Der Mensch, und jetzt kommt diese Ausführung, die auch sehr wichtig ist für uns, der Mensch muss sich selbst eine moralische Lebensführung beibringen, um den richtigen Weg zu wählen und Versuchungen zu vermeiden. Die Erziehung zum richtigen Weg endet nicht mit dem letzten Schultag oder mit dem Verlassen des Elternhauses, sondern sie ist ein lebenslanger Prozess. Bis zum Tod muss jeder an seine Fähigkeit arbeiten, anderen Gutes zu tun. Die Tora hat uns einen breiten halachischen Kodex gegeben. Darin geht es nicht nur um Gebote, Feiertage, Kaschrut und Schabbat sondern auch um menschliches Handeln und den Umgang miteinander. Die Tora wurde gegeben, um den Menschen zu erziehen, dass er sich selber bessere Edelmut erreicht. Er soll zwischen Gut und Böse unterscheiden können und nicht in Versuchen geraten. Und dann kommt ein guter Nachsatz. Das menschliche Herz ist nicht aus sich heraus gut. Es muss geformt werden. Das Böse zu meiden und das Gute zu suchen, will gelernt sein. Es gibt heute in der Philosophie diese Ansichten, der Mensch ist grundsätzlich gut. Und das kann nicht stimmen. Der Mensch ist grundsätzlich böse. Das stimmt. Und das sagt dieser Rabbiner auch. Das menschliche Herz ist nicht von sich aus heraus gut, sondern es muss geformt werden. Das heißt also, das Gewissen, was der Mensch hat, was ihm zeigen soll, was gut und was böse ist von der Tat her oder vom Handeln her, muss geformt werden. Und diese Formung beginnt im Elternhaus. Es gibt ja heute diese anti-autoritäre Erziehung nach dem Motto, meine Kinder dürfen machen, was sie wollen, die sollen selber sehen, wo die Grenzen ist. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ein Kind muss lernen, wo die Grenzen sind. Ein Kind muss lernen, sein Gewissen zu schärfen und sein Gewissen zu bilden. Wenn ein Kind kein Gewissen hat, ist das ganz, ganz schlimm. Da wird das ein Kind mit großen Problemen. Sondern die Erziehung fängt schon zu Hause an, mit den kleinen Kindern. Und wir wissen, wenn ein Kind im Kleinkindalter, und es sind gute Eltern, ich sage bewusst gute Eltern, dann werden dem Kind Verbote auferlegt. Wenn das Kind jetzt irgendwas machen will, was ihm oder anderen schadet, sagt man nein. Dann guckt das Kind, versucht es nochmal. Nein, dann versucht es nochmal. Und beim dritten Mal hat es vielleicht verstanden. Wenn nicht, gibt es was auf dem Popo. Dann hat es verstanden. Das Kind muss also lernen, was gut und was böse ist. Was gut für den anderen ist und was schlecht ist für sich selbst und für andere. Das heißt, das Gewissen muss geformt und trainiert werden. Und zwar das ganze Leben lang. Das ist schwierig. Man muss also das Gewissen immer in Schuss halten und immer geschärft halten. Die Bibel schreibt an mehreren Stellen und warnt davor, dass wir das Gewissen auslöschen oder schwach machen oder nach unseren eigenen Vorstellungen etwas tun, wo wir meinen, das ist doch in Ordnung. Man kann sein Gewissen tatsächlich so betäuben, dass schlechte Handlungen für sich selbst oder für die Gesellschaft, für einen selber in Ordnung ist. Vor 2 Wochen war es, glaube ich, an einem Freitag, Klaus hat mir da noch was geschickt, wurden wir kurz vor 4 von 2 gewaltigen Detonationen geweckt. Und ich wusste jetzt gar nicht, was los war. Ich guckte hinten aus dem Fenster, habe nichts gesehen, habe so ein paar Stimmen schreien hören. Dann habe ich gesehen, wie so ein Auto schnell wegfuhr und dann hat man die Sparkasse bei uns gegenüber in die Luft gesprengt. 2 gewaltige Detonationen, wo die Automaten wegflogen und der ganze schöne Bau war kaputt. Diese Menschen haben kein Gewissen. Für sie ist das in Ordnung. Die haben noch genug Geld. Reicht das doch, wenn ich was abkriege? Glaubt ihr im Ernst, diese Menschen haben sich hinterher geärgert, dass, ich sag mal, ein Schaden von 500.000 entstanden ist, wo sie vielleicht 50.000 da erbeutet haben? Ich weiß es nicht. Man kann sein Gewissen auch selber entschärfen, indem man das, was man tut, rechtfertigt mit Dingen, die nicht in Ordnung sind für die Gesellschaft. Oder wenn ich jetzt, kleines Beispiel, irgendwann in so einem Obststand gehe und da sind 300 Äpfel und ich nehme einen Apfel für mich, dann sage ich, und, sind da noch genug Äpfel da? Das ist nicht in Ordnung, aber man kann sich selber einreden, ich darf das, das ist in Ordnung. Dann habe ich kein Gewissen mehr. Und das ist das Problem in der heutigen Zeit, in dieser heutigen Gesellschaft und manchmal auch bei Christen, dass das Gewissen nicht trainiert wird. Dass man manchmal nicht unterscheidet, was ist gut, was ist böse oder aber noch schlimmer, dass man weiß, das ist böse, aber es selber für sich rechtfertigt, ist doch in Ordnung. Die haben doch genug Geld. Puh, ich habe doch das und das gemacht. Ich kann das ruhig machen. Und das ist die Schwierigkeit, gerade auch bei Christen. Ich habe einige, möchte ich mal sagen, bekannte Persönlichkeiten herausgeholt, wo ich jetzt mal Zitate drüber vorlesen möchte. Emil Erich Kästner, die wenigsten kennen den, 1899 in Dresden geboren. Das war also ein Schriftsteller, Publizist, Drehbuchautor. Und er sagt zu diesem Gewissen, und das ist sehr einleuchtend, das Gewissen ist fähig, Unrecht für Recht zu halten, Inquisition für Gott wohlgefällig und Mord für politisch wertvoll. Das Gewissen ist um 180 Grad drehbar. Und das sagt ein normaler Mensch ohne christlichen Hintergrund, ein Schriftsteller. Und die Bibel sagt das natürlich umso deutlicher. Der Mensch hat die Fähigkeit, seit dem Garten Eden, seit dem Sündenfall, das ist das Schlimme, dieses Gewissen ist durch die Sünde von Adam und Eva erst entstanden bei den Menschen, aber der Mensch hat die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und da gibt es auch keine Ausrede. Ich möchte mal in die Bibel gehen, Jesaja Kapitel 5. Jesaja Kapitel 5, da möchte ich vorlesen den Vers 20 bis 24. Und da warnt Gott eindringlich. Da heißt es: Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitteren. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst für verständig halten. Wehe denen, die Helden sind im Weintrinken und tapfere Männer im Mischen von Rauschtrank, die den Ungerechten wegen eines Bestechungsgeschenks gerecht sprechen, den Gerechten aber ihrer Gerechtigkeit absprechen. Darum, wie des Feuers Zunge die Stoppeln verzehren und dünnes Gras in der Flamme zusammensinkt, so wird ihre Wurzel wie Moder werden und ihre Blüte auffliegen wie Staub. Denn sie haben das Gesetz des Herrn der Herrscharen verworfen und das Wort des Heiligen Israels verschmäht. Das heißt im Klartext: Wenn ich mein Gewissen, ich sag mal, betäube oder nicht beachte, dann ist das immer eine Sünde gegen Gott. Weil Gott den Menschen klare Gebote gegeben hat. Und diejenigen, die das Wort Gottes nicht kennen, die Bibel nicht kennen, haben dieses Gewissen. Und es liegt an ihnen, inwieweit sie sich neue Sünden und Schulden aufladen. Ich habe gerade schon gesagt, dass die Kindersoldaten zum Beispiel so erzogen werden, dass es für sie eine Heldentat ist, andere Menschen umzubringen. Diese haben leider kein Gewissen mehr. Es ist eine schreckliche Sache und man weiß, dass der Teufel dahinter steckt. Und noch eine Persönlichkeit, Thomas von Aquin, das ist ein Italiener, geboren in, weiß ich jetzt gar nicht, wo er geboren ist, in was für eine Stadt. Auf jeden Fall war das ein italienischer Dominikaner, ein ziemlich einflussreicher Mann seiner Stadt und ein bedeutender theologischer Katholik. Und er sagt: Alles, was gegen das Gewissen geschieht, ist Sünde. Und das ist ziemlich eindeutig. Wenn ich jetzt irgendeine Tat begehe und ich habe ein schlechtes Gewissen, dann muss ich nicht in der Bibel nachgucken, durfte ich das jetzt, wo ist denn jetzt die Tabelle? Moment, Zeile 53, du sollst nicht stehlen. Oh ja, ist Sünde. Sondern wenn mein Gewissen sagt, das war nicht in Ordnung, dann weiß ich innerlich, das ist Sünde gewesen, weil das gegen das Gesetz Gottes verstößt. Das Gewissen ist also eine Art Alarmanlage in dem Menschen. Und wenn ich diese Alarmanlage ziemlich scharf halte, ziemlich sensibel halte, dann weiß ich in meinem Leben und kann zwischen Gut und Böse unterscheiden. Das weiß ich. Das ist die innere Alarmanlage, die letztendlich uns davor bewahren soll, sich selber oder anderen Schaden zuzufügen, indem ich Böses tue. Und diese Alarmanlage, die innerlich in dem Menschen drin ist, seit Adam und Eva, muss ich, und gerade als Christ, immer sensibel halten. Und das ist nicht einfach. Das heißt, ich muss abwägen, wenn ich etwas tue, ist das gut oder ist das schlecht? Hilft es dem anderen oder ist das eher etwas Schädliches für den anderen? Weil letztendlich ich mir selber durch diese Tat, durch diese Handlung schädige. Das heißt, wenn ich etwas tue und mein Gewissen meldet sich, habe ich gegen Gott gesündigt. Wenn ich jetzt meinen Nächsten beklaue, dann habe ich Gott beklaut. Das muss man so sehen. Weil mein Gewissen mir dann sagt, ich hoffe, dass es noch so ist, das war nicht richtig. Das war nicht dein Eigentum. Ich denke jetzt gerade an viele Taschendiebe, die durch die Stadt gehen, die rühmen sich dann abends, wen sie alles beklaut haben, wie sie es beklaut haben. Die lernen schon als Kind, wie man am besten Brieftaschen aus der Jacke nimmt und so weiter und so fort, die haben natürlich kein Gewissen mehr. Aber sie sündigen ständig und ständig gegen Gott. Und letztendlich kommt die Quittung auch für solche Menschen, wenn sie sich nicht bekehren und ihre Schuld nicht bekennen vor Gott, wird ihr Gericht fürchterlich sein. Weil sie das Gewissen abgestellt haben, weil sie das Gewissen, was ihnen zeigt, was gut und böse ist, ignoriert haben, überhaupt nicht beachtet. Das ist also gegen Gott. Und aus dem 1. Timotheus, 2 Verse, 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 18 und 19, lese ich vor. Und das ist jetzt für uns Christen sehr, sehr wichtig. Da heißt es an Timotheus: Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich. Und jetzt kommt es, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst. Und jetzt kommt das, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen haben und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Und dieser Vers 19 zeigt 2 verschiedene Wege an. Zunächst einmal hilft uns das Gewissen, wenn wir es dann sauber halten, dass wir im Glauben bleiben und im Glauben stark bleiben. Und auf der anderen Seite haben wir gelesen, wenn wir das Gewissen von uns stoßen, dann werden wir im Glauben Schiffbruch erleiden. Das heißt im Klartext, wenn wir unser Gewissen nicht ständig jeden Tag schärfen, dann werden wir irgendwann den Glauben auch verleugnen. Da werden wir sagen, das ist alles Blödsinn. Warum ist das dann so? Weil das Gesetz Gottes in unser Herzen geschrieben ist. Und wenn ich dann sage, mein Handeln stimmt nicht mit dem überein, was Gott eigentlich will oder wie es ein Christ sein soll, dann widerspricht sich das. Weil mein Gewissen sagt, so ist dein Leben nicht richtig. Dann habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder kehre ich um und sage, oh, ich muss auf mein Gewissen hören. Jetzt muss ich anfangen, mein Leben zu ändern. Oder ich sage, ach, das, was in der Bibel steht, das ist doch nicht so wichtig. Oder das ist nicht für uns. Oder das war für früher. Oder das stimmt überhaupt nicht. Oder Gott gibt es überhaupt nicht. Weil mein Gewissen und das Wort Gottes und mein Glaube sich gegenseitig behindern. Das passt nicht. Also habe ich dann die Möglichkeit, mein Gewissen zu schärfen, wieder zurückzukehren oder mein Glaube abzulegen. Mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Und wenn ich mein Glaube ablege, dann ist es so wie hier, dann habe ich im Glauben Schiffbruch erlitten. Und jeder weiß, der Schiffbruch erleidet, ist alles verloren. Da ist die Ladung weg, da ist das Schiff weg. Der Mensch wird zwar errettet werden, wenn er wirklich wiedergeboren war, das ist ja immer die große Frage, aber er steht vor Gott mit leeren Händen. Und ich denke mal, das ist eine ziemlich große Beschämung, wenn man wüsste, wie man leben sollte, wenn man die ganzen Voraussetzungen gehabt hat und das alles über Bord schmeißt, um sein eigenes Leben so zu leben, wie man das selber will. Und dann steht man vor Gott und ich stelle mir das dann so vor, da werden Bücher aufgetan, einmal das Buch des Lebens. Wenn man wiedergeboren ist, steht man da drin und dann kommt das Buch der Handlungen im Leben dieses Menschen. Und dann blättert Gott, blättert Gott, blättert Gott. Steht ja gar nichts drin. Was hast du denn mit dem gemacht, was dir anvertraut wurde? Wo sind denn deine Talente, die dir anvertraut wurde? Du hast ja gar nicht mehr daraus gemacht aus dem Glauben. Das Evangelium, was dir anvertraut wurde, das hast du ja mit Füßen getreten. Und dann, ja, ich weiß nicht, wie es dann weitergeht, wie Gott das beurteilen wird. Auf jeden Fall wird man da ganz schön beschämt werden, weil man in der Ewigkeit, wenn man dort angekommen ist, sein Leben mit den Augen Gottes sieht. Mit den Augen des heiligen, lebendigen Gott. Der Augen hat wie eine Feuerflamme. Steht in der Offenbarung, wie Jesus Christus. Und da wird mein Leben beleuchtet werden mit den Augen Gottes und da bleibt nichts mehr von übrig. Kein Stroh, kein Holz, keine Stoppen. Alles weg. Und dann stehe ich da im wahrsten Sinne des Wortes nackig und habe nichts, aber auch gar nichts vorzuweisen. Und das für alle Ewigkeiten. Das ist ein riesiger Verlust, wenn ich da nichts bekomme für das, für was ich eigentlich gelebt habe. Dann 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 9. Da steht es, ja, ich möchte schon ab 8 Vers vorlesen. Ebenso die Diener, Erber, nicht doppelzüngig, nicht vielen Wein ergeben, nicht schändlich Gewinn nachgehen, die das Geheimnis des Glaubens im reinen Gewissen bewahren. Der Glaube ist also ein Geheimnis, welcher uns anvertraut wurde von Gott. Und dieses Geheimnis in einem guten Gewissen zu bewahren, das ist die Aufforderung Gottes. Wenn ich den Glauben, den ich habe, wirklich mit einem Gewissen, mit einem guten Gewissen ausleben darf, dass ich weiß, das, was ich tue, ist richtig, dann ist das richtig vor Gott und auch für die Ewigkeit. Ich möchte mal versuchen, jetzt Beispiele zu nennen, ohne mich da richtig festlegen zu wollen. Aber in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft muss ja alles tolerant sein. Alles. Ob jetzt zwei Männer heiraten, ob zwei Frauen heiraten, ob der Mensch nicht weiß, ist er Mann, ist er Frau, oder heute ist er mal Mann, morgen ist er mal Frau, diese neue Gender-Generation und so weiter. Und ich als Christ da mein Ja zu gebe, dann habe ich das Wort Gottes nicht mit reinem Gewissen bewahrt. Sondern wenn ich weiß, ich sag mal so als Beispiel, da sind zwei Männer und die tun das, was in der Bibel für Gott ein Gräuel ist, ich sag's ganz einfach so, weil es in der Bibel steht, kann ich nicht mein Ja und Amen dazu geben. Weil mein Gewissen sagt, das ist nicht richtig, das passt nicht, das gefällt Gott nicht, das ist nicht richtig. Und da müssen wir zu stehen, gerade in dieser heutigen Zeit. Man möchte ja zu allem tolerant sein, zu allem, nirgends anecken und zu jedem Ja und Amen sagen und alles richtig und wenn ihr euch liebt, ist in Ordnung. Wenn ihr nicht weißt, ob es ein Mann bist, egal, oder eine Frau, nehm einfach die oder nehm den und dann morgen bist du wieder ein Mann oder eine Frau. Das geht nicht. Wir müssen als Christen wirklich an dem Wort Gottes festhalten, ob es uns gefällt oder nicht, weil unser Gewissen mit dem, was das Wort Gottes sagt, nicht übereinstimmen kann. Es geht nicht. Es sei denn, ich habe mein Gewissen so weit betäubt, dass ich zu allem sage, komm, ihr könnt doch machen, was ihr wollt. Och, ist schon in Ordnung. Die Liebe deckt alles zu. Macht, was ihr wollt. Gott findet das voll in Ordnung, wenn ihr euch liebt. Egal. Ne? Da kann man auch weitergehen. Da kann man weitergehen und da sieht man mal, wie gefährlich diese Spur ist. Das, was man einer sagt, ich kriege dann immer so einen Hals, wenn ich daran denke. Wenn einer Kinder missbraucht, da kann man sagen, na ja, das ist halt deine Neigung, du kannst ja nichts dafür. Und wenn du das doch liebsam machst, dann ist das in den Augen Gottes in Ordnung. Quäl ruhig das zweijährige Kind, ist alles in Ordnung. Siehst du, wisst ihr, wo das hinführt? Wenn man einmal mit dieser Schiene anfängt, dann führt das bis dahin, dass man sagt, ja, ist ja in Ordnung, dass du ihn umgebracht hast. Das war ja kein anständiger Mensch gewesen. Der gehörte ja, getötet zu werden. Alles in Ordnung. Das geht nicht. Wir haben das Wort Gottes und das Wort Gottes muss sich mit unserem Gewissen vereinbaren können. Das muss übereinstimmen. Und wenn unser Gewissen in irgendeine Richtung Alarm schlägt, wir haben uns unterhalten mit Menschen. Es gibt ja so viele Menschen, die haben so viele Meinungen und wollen einem die Meinung aufdrängen und das Gewissen innerlich sagt, weil wir können ja auch die Geister unterscheiden, ob sie aus Gott sind. Da stimmt was nicht. Da müssen wir dagegen angehen. Da müssen wir die Bibel zitieren. Dann müssen wir sagen, nein, das ist nicht der Wille Gottes. Es gibt so viel Unsinniges in der heutigen Zeit, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und wir müssen bei dem Wort Gottes bleiben, dass wir ein gutes, reines Gewissen haben. Dann aus der Apostelgeschichte, Kapitel 23, ich mache heute auch nicht ganz so lange. Apostelgeschichte, Kapitel 23, mit Paulus. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass bei mir das im Leben auch so festzustellen wäre. Da schreibt Paulus, Vers 1, Paulus aber blickte den Hohen Rat fest an. Er war also in Gefangenschaft und die fanden das alle gar nicht gut, was er da machte. An und sprach, ihr Brüder, ich bin mit allem guten Gewissen vor Gott gewandelt bis auf diesen Tag. Und das ist immer schön. Man soll für Gutes tun oder es ist besser für Gutes tun, bestraft zu werden als für Böses tun. Wenn ich jetzt eine böse Tat begehe, wird dafür bestraft, ist es gerecht. Aber wenn ich nur Gutes tue und ich werde dafür bestraft, dann bin ich in den Augen Gottes ein Held. Einer, der für das Evangelium steht. Einer, der für ihn gelitten hat, weil er Gutes getan hat und weil sein Gewissen im Einklang mit der Bibel, mit dem Glauben war. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich euch, dass das so sein wird. Und eine letzte Stelle noch. Aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3. 1. Petrus, Kapitel 3. Was wichtig ist in dieser Situation. Ab Vers 13 möchte ich vorlesen, bis einschließlich Vers 17. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glücklich seid ihr, fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung in euch. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleugnen, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes zu leiden, als für Böses tun. Das ist eigentlich ein Leitfaden für jeden Christ. Dass ich bemüht bin, immer nur Gutes zu tun für meine Mitmenschen, für meine Mitgeschwister. Und dass es da natürlich Neid gibt oder dass man uns zu Fall bringen will, weil der Teufel da wieder hintersteckt, ist auch klar. Aber wenn ich mit einem guten Gewissen etwas getan habe, was mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann kann ich mit diesem guten Gewissen leben. Und das ist gut, für etwas zu leiden, wenn ich es selber nicht verschuldet habe. Ich möchte auch schließen und dass wir einfach überlegen, dieses Gewissen, was wir in uns haben, sensibel zu halten. Die Gebote und Verbote, die uns auferlegt werden, einzuhalten, damit das mit dem Gewissen übereinstimmt und dass wir Christus im Herzen heilig haben, halten. Dass wir das Evangelium, so wie es geschrieben wird oder beschrieben wird, auch so weitergeben. Dass wir das Wort Gottes, die Gesetze Gottes, die Verpflichtungen, die der Mensch hat, auch so weitergeben. Dass wir uns in dieser heutigen Zeit nicht von irgendwelchen Strömungen beeinflussen lassen und irgendwie gut bei den Menschen ankommen wollen. Weil wenn alles oder wenn das, was wir meinen, was gut ist, was für die anderen Menschen gut ist, ist böse in den Augen Gottes. Dass wirklich wir ein gutes Gewissen haben im Glauben und dass wir wirklich auch zum Schluss, wie Paulus sagt, ich habe mein Leben in einem guten Gewissen geglaubt. Ich bin mit reinem Gewissen, kann ich vor Gott treten. Und das ist etwas unglaublich Kostbares, wenn man weiß, ich sterbe, aber ich habe ein gutes Gewissen. Meine Sünden sind mir vergeben und mein Leben habe ich nach Christus ausgerichtet. Mit Gottes Hilfe habe ich ein gutes christliches Leben geführt. Das wünsche ich uns allen.